Atommüll für alle. Wir geben euch heute einen Überblick über die Veränderungen, die seit 2017 in diesem Jahr greifen. Und wir stellen aber auch in einer Zusammenfassung den jahrelangen unverantwortlichen Umgang mit hochradioaktivem Atommüll dar. Thema Atommüll, ja. Das begann bereits in den 60er Jahren mit dem Bau von Atomforschungszentren und auch in den 60er und Anfang der 70er Jahre mit dem Bau von Atomanlagen, einschließlich Atomkraftwerken. Schon immer stellte sich die Frage, wohin mit dem Atommüll? Wie mit ihm umgehen? Wo ihn lagern? Sowohl die Politik wie die Betreiber der Atomanlagen haben schon immer die Gefahren geleugnet, sie sogar im Normalbetrieb ausgeschlossen und Unfälle und Krankheitsraten vertuscht. Und öffentlich wurde immer dargestellt, in Anführungszeichen bitte zu verstehen, eine sichere Entsorgung wäre möglich. Dies war die Rechtfertigung für den Betrieb von allen Atomkraftwerken. Und diese sogenannte schadlose Entsorgung stand auch schon immer im Atomgesetz. Wir haben als Aktionsbündnis deshalb schon als 2013 das neue Standardsuchgesetz gemacht wurde, das Plakat entworfen. Eine sichere Endlagerung ist niemals möglich, wo wir euch einfach bitten, nehmt ein paar mit, hängt sie bei gegebenem Anlass und bei Gelegenheiten bitte aus. Und auch schon immer gab es Begrifflichkeiten, die das Ganze verharmlosen. Normalbetrieb habe ich schon erwähnt. Es gibt keinen Normalbetrieb in einem AKW, wo fortwährend atomare Kernspaltungen à la einer Atombombe stattfinden. Brennelemente, solche Begriffe. Brennelemente, sozusagen das Harmloseste der Welt. Das ist das, was uns noch für Hunderttausende oder für eine Million Jahre länger beschäftigen wird. Dann wurde schon immer versucht zu trennen zwischen ziviler Nutzung und zwischen dem militärischen Aspekt. Auch das war eine Lüge und ist eine Lüge. Natürlich hat es ja schon immer eine Verbindung gegeben. Ich möchte euch heute die sogenannten Meilensteine der offiziellen Versorgung mit dem hochradioaktiven Atommüll in der Form vorstellen. Im Atomgesetz 1976 stand wirklich auch dann drin, die schadlose Entsorgung vom hochradioaktiven Atommüll ist eine Voraussetzung für den Betrieb oder auch die Inbetriebnahme von Atomkraftwerken. 1976 gab es dann die erste Konkretisierung, was das bedeutet. Es entstand neu die Erlaubnis, genau diesen hochradioaktiven Atommüll in Castoren in die Plutoniumfabriken nach La Hague und Sellafield zu bringen. Die AKW-Betreiber mussten nur Verträge zwischen 3 und 5 Jahren im Voraus mit La Hague und Sellafield abschließen und das war dann der offizielle Versorgungs- und Entsorgungspfad. Gleichzeitig ging die Bundesregierung dann aber 1977 zusammen mit den Ministerpräsidenten, allen voran Ministerpräsident Albrecht, voran und haben den sogenannten Gorleber Atomkomplex beschlossen. Dort sollte eine Wiederaufbereitungsanlage entstehen, diverse Plutoniumfabriken. Dort sollten Zerkleinerungsfabriken entstehen und vor allen Dingen begann dann 1977 die sogenannte Erkundung des Salzstocks Gorleben als zukünftiges tiefengeologisches Endlager. Es begann aber auch dann damit der jahrzehntelange und bis heute gehende erfolgreiche Widerstand gegen die Atompolitik sowohl in Gorleben als auch dann gegen bundesweite Neubauten von AKWs und Atomanlagen. Die Bundesregierung war wieder gezwungen zu reagieren. Und 1979 kam dann im Atomgesetz, politisch motiviert, als Entsorgungskonzept mit befristeten Betriebserlaubnissen, 2 neue zentrale Zwischenlager. 1979 wurde beschlossen, dass das Zwischenlager Ahaus und Gorleben die bundesweiten Atommüll, hochradioaktiven Atommüllkastoren aufnehmen soll und dass auch, ich hatte vorhin gesagt, Plutoniumfabriken La Hague und Sellafield, dass die sogenannten Rücktransporte ebenfalls mit hochradioaktivem Abfall dann ebenso nach Gorleben und nach Ahaus kommen sollen. Das war sozusagen dann die Regelung, die in den 70er Jahren war. Was war jedoch die Voraussetzung? Die Voraussetzung war, dass 1970 in den 70er Jahren zahlreiche AKWs neu begonnen wurde. Auch der Block 1 hier, wo wir es uns heute gespart haben, runterzulaufen, Block 1 und Block 2. Der Block 1 in Neckarwestheim ging 1976 in den atomaren Betrieb. Es gab einen Startschuss bundesweit. Wühl. Süddeutschland nenne ich mir das bekannteste Ereignis. In einem CDU-Land wurde von einer ländlichen Bevölkerung mit viel taktischem Geschick und viel aktivem Widerstand der Neubau über Jahre hinweg erfolgreich verhindert. Bis hin Anti-AKW-Leuchtturm Brockdorf. Der Kampf um Brockdorf war einer der zentralen Auseinandersetzungen, der bundesweit unterstützt wurde, aber auch in der Bevölkerung breiten Rückhalt hatte. Was gab es noch? Ja, auch bei uns gab es dann den Plan von einem Herrn Strauß, weil Gorleben nicht funktioniert, mit einer Wiederaufbereitungsanlage, einer Plutoniumfabrik in Wackersdorf diesen Atomkomplex einfach in Bayern zu bauen. Auch das wisst ihr, wurde durch den lokalen und den bundesweiten Widerstand dann erfolgreich verhindert. Da haben dann auch die Konzerne, die Energiekonzerne begriffen, dass das, was sie vorhaben, an Neubauprojekten von AKWs in der Bundesrepublik sich real nicht mehr durchsetzen lässt. Und deshalb kam dann auch aus Kostengründen der Rückzug von Wackersdorf und natürlich auch, weil unsere Castor-Proteste inzwischen bundesweit an Schärfe gewonnen hatten, gerade in den 70er und den 80er Jahren. Ja, liebe Atomkraftgegnerin, liebe Atomkraftgegner, deshalb so zusammengefasst. Was war der Entsorgungspfad Atommüll dann Anfang der 80er Jahre? Die sogenannten Transporte in die Plutoniumfabriken nach La Hague und Frankreich, in Klammer Rücktransport, zum Beispiel 2019 hat ENBW jetzt beantragt, kommen 5 Castoren von La Hague nach Philippsburg. Dann natürlich der zentrale Kristallisationspunkt, die 2 neuen bundesweiten Zwischenläger in Gorleben und in Ahaus. Und das wurde dann zum Kampf für uns als bundesweite Anti-AKW-Bewegung, um hier aktiven Widerstand zu leisten und aber auch, um gleichzeitig unsere Politik, auch das Thema Energiewende, das in den 80er Jahren von Aktiven aus dem Anti-AKW-Bereich gepusht wurde, um das dann auf eine ganz neue Spitze zu bringen und erfolgreich durchzustarten. Ja, und dann kam das Jahr 2000. Welche Lösung habe ich mir aufgeschrieben mit den Anführungszeichen? Was war 2000? Oje, 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 aus Sicht der Anti-AKW-Bewegung. Im Jahr 2000 wurde der erste rot-grüne Atomausstieg beschlossen. Natürlich ein sogenannter Atomausstieg, denn abgeschaltet wurde überhaupt nichts. Denn der Weiterbetrieb der AKWs wurde dann mit Reststrommengen geregelt. In einem mathematischen Verfahren bedeutet das, die AKW-Betreiber erhielten über diese Reststrommengen eine Garantie, mindestens 35 Jahre ihre AKWs zu betreiben. Auch heute geht es wieder um die Reststrommenge, werde ich nachher noch was dazu sagen. Denn da wurden auch zum Beispiel Mülheim-Klärlich, also AKWs, die überhaupt nie in Betrieb gingen, auch die erhielten Reststrommengen und die können und konnten bis zum heutigen Tag von einem AKW aufs nächste übertragen werden. Dieser Atomausstieg war natürlich eine Mogelpackung, aber auch wir sagen als ABC oder bundesweite Anti-AKW-Bewegung, sie hat dann gewirkt. Denn jeder war der Meinung, es kommt ja der automatische Atomausstieg und so wurde der Widerstand auch bei uns bundesweit und hier in der Gewestheim teilweise eingeschläfert. Was war jedoch 2000 auch noch? Neu im Atomgesetz. Das war die Geburtsstunde der sogenannten Standortzwischenlager. Es wurde dann 2000 im Atomgesetz geregelt, dass es ab 2005 keine Transporte mehr in die Plutoniumfabriken nach Frankreich und England geben darf. Und dann an 13 AKW-Standorten, 13. war Obrichheim, wurde nie gebaut. Deshalb haben wir real heute an 12 sogenannten AKW-Standorten diese Zwischenlager. Und die Politik hatte Angst vor uns zu Recht wegen Castortransporten. Deshalb haben sie dann seit 2003 sämtliche Transporte eingestellt und haben überall an den AKWs dann Interimslager, bevor diese Zwischenlager fertig waren, errichtet. Die Interimslager, müsst ihr euch vorstellen, waren fertig Betonteile, wie eine Garage, die sich der private Hausbesitzer kommen lässt. Du holst dir den ersten Teil, den stellst du auf deinem Gelände ab, dann kommt der Castor drauf, dann kommt der zweite Betonblock und so war das Ding zugedeckt. Damals gab es noch die Möglichkeit, da war alle 1 bis 2 Jahre Tag der offenen Tür, konnten uns wir auch diese Schweinereien live ansehen, ist heute alles nicht mehr möglich. Das heißt aber, neu war dann auch für die Standorte, denn bisher heißt es ja immer AKW-Betrieb, auch die Bürgermeister von Gemrigheim und Eggewestheim, egal wie sie hießen, sagen von damals bis heute, wir tragen die Last des Betriebes und die Last der Lagerung muss jemand anderes machen. Seit 2003 gab es dann die letzten Abtransporte und seitdem ruht alles in den Standortzwischenlagern. Thema Gorleben. Asse ist ja jedem von euch ein Begriff, brauche ja nichts dazu sagen. Deshalb würde ich das einfach so zusammenfassen, unser Widerstand gegen die Castoren und vor allen Dingen zum Thema Gorleben. Das ist sicherlich mit einer der größten bundesweiten Erfolge, die wir als Anti-AKW-Bewegung hatten, dass sie es bis heute nicht geschafft haben, Gorleben als Zeitstock, der nicht geeignet ist, durchzusetzen. Bei der Asse und bei anderen haben sie es gemacht und das ging nur durch unseren aktiven Widerstand. Ja, Und dann Abwurmmüll wohin? 2013. Das war eigentlich der Anlass, warum wir auch gesagt haben, heute das Thema auf dem Sonntagsspaziergang nochmal so zu behandeln. 2013 starteten einige neue Gesetze. Auch das Atomgesetz wurde geändert. Es wurde sogar ein vollkommen neues Gesetz geschaffen, das sogenannte Standortauswahlgesetz. Es heißt im vollen Wortlaut, Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für wärmeentwickelnde radioaktive Abfälle, Standortauswahlgesetz. Dies mit der politischen Aussage, dass man jetzt eine weiße Landkarte hätte. Leider ist Gorleben immer noch drin in der weißen Landkarte. Folgende Zeitschiene als Überblick heute für euch. Bis 2024 erfolgt jetzt die Suche und Vorschläge, an welchen bundesweiten Standorten, also innerhalb von 5 bis 6 Jahren, an welchen bundesweiten Standorten sollen oberirdische Erkundungen gemacht werden. Und dann wird auch eine Entscheidung getroffen, dass bis zu 2 tiefengeologische Erkundungen gemacht werden. Allerdings bedeutet das praktisch, Gorleben ist noch am Start, dass dann auch nur eine weitere tiefengeologische Erkundung im Vergleich zu Gorleben praktisch stattfinden muss, wenn sie es überhaupt machen. Das war 2024. Dann bis 2031, dort steht in dem neuen Gesetz drin, beschließt dann der Bundestag und das Bundesrat, wo soll der neue tiefengeologische Standort denn sein. Und 2050 soll das Ganze betriebsbereit sein, was vollkommen unrealistisch ist. Denn man muss wissen, dass heute bereits über 1900 Castoren, und wenn nicht abgeschaltet wird sofort, dann mindestens 2000 Castoren auf Transport und Einlagerung warten. Allein dies nimmt einen Zeitraum von mindestens 50 Jahren an, die von den einzelnen Standorten bundesweit in ein sogenanntes tiefengeologisches neues Lager zu bringen. Und es gibt realistische Zeitschienen, selbst von Gorleben-Befürwortern wie unserem Herrn Tomauske, der die Anhörungen zu den Standortzwischenlagern durchgeführt hat. Der hat in einer Zeitschiene für die Begleitkommission dann dargelegt, dass höchstens 2080 etwas zur Verfügung steht, wahrscheinlich eher 2120. Und alle Standortlager, Neckar-Westheim 40 Jahre, auch sonst 40 Jahre genehmigt, werden länger in Betrieb sein. Und deshalb haben wir nach wie vor die zentrale Forderung, kein weiterer Atommüll und abschalten sofort. Aber liebe Atomkraftgegnerinnen und Atomkraftgegner, was wurde denn 2013 noch geändert? Das halten wir für noch politisch wichtiger als wie diese Zeitschiene, die nicht funktioniert. Es wurde in den neuen Gesetzen dann die sogenannte Öffentlichkeitsbeteiligung, die Einbindung der Bevölkerung oder vor allen Dingen auch die Einbindung von Kritikern neu gefasst. Der sieht vor, seit 2013, dass bei allen Perioden Begleitgremien geschaffen werden. Diese wurde geschickt verkauft als unabhängig vom Bundestag und Bundesrat. Aber in der Zusammensetzung dieser Begleitgremien sind immer Politiker, mindestens zur Hälfte drin, und sind 2/3 der Personen dann von der Politik gewählte und bestimmte, das heißt real die Bürger, nur als Feigenblatt. Das war bereits bei der Begleitkommission von 2013 bis 2017 so, die hat auch einen Abschlussbericht vorgelegt. Allerdings hat dieser Abschlussbericht natürlich überhaupt keine Konsequenzen und keine Verbindlichkeit. Und in dieser Begleitkommission bis 2017 saßen alle drin, also eine AfD gab es damals noch nicht, auch die Linken im Bundestag, und haben dort dann mitgearbeitet und tragen das Ganze bis zum heutigen Tag. Jetzt gibt es seit 2017 ins Leben gerufen und seit 2018 schafft die jetzt ein nationales Begleitgremium bis 2031. Und dieses nationale Begleitgremium hat insgesamt 30 Mitglieder, momentan 3 Bürger, wird dann erhöht auf 6 Bürger, die nach dem Zufallsprinzip ausgesucht werden. Und der Herr Töpfer als ehemaliger Minister, als UN-Beauftragter und so weiter, leitet das Ganze und kann es auch wunderbar darstellen. Um was geht es? Es gibt öffentliche Foren, auch wir haben uns dort einen E-Mail-Verteiler gesetzt, deshalb bekommen wir alle Einladungen. Es gibt öffentliche Formen zu bestimmten Themen, da kann jeder hin, wenn er sich vorher anmeldet und mit Personalausweis sich Zutritt verschafft. In den öffentlichen Formen darf jeder mitdiskutieren, moderiert, in Arbeitsgruppen und so weiter. Dann kann auch jeder zu dem nationalen Begleitgremium. Was darf er dort? Auf der Bühne sitzen und zuhören. Das bedeutet, dass diese Begleitgremien, das ist unsere zentrale Kritik, als auch jetzt das nationale Begleitgremium bis 2031, überhaupt keine Möglichkeit haben, keine Chance haben, eine ernsthafte Kritik vorzubringen, die dann auch irgendwann nur berücksichtigt wird. Und das ist der Punkt, warum wir als bundesweite Anti-AKW-Bewegung sagen, Diese Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine Farce. Wir lehnen diese und auch das ganze Gesetz, wo dann der Bundestag immer das letzte Wort hat und Bundestag und Bundesrat wieder beschließen können, was sie wollen, in Klammer Gorleben lässt grüßen, das ist etwas, wo wir sagen, nein, so kann keine Möglichkeit für eine Langzeitsuche geschaffen werden, sondern es wird sich wiederholen, dass es politische Lösungen gibt, die praktisch im Desaster siehe Asylanten, und deshalb lehnen wir das ab. Ich stelle euch zum Schluss noch kurz jetzt vor, was wurde 2017 mit diesen Gesetzen praktisch ins Leben gerufen. Denn diese neuen Gesellschaften, zuständigen Behörden, die werden uns und unsere Kinder noch begleiten. Also, Teil des neuen Gesetzes sind Gesellschaften, die vom Bund gegründet wurden und die auch für die Standortauswahl jetzt zuständig sind. Das bedeutet, bereits im August 2017, also letztes Jahr, ging die sogenannten Zwischenlager Gorleben und Ahaus im Bundesbesitz über. Anfang 2019 gehen alle sogenannten 12 Standortzwischenlager, auch Neckarwestheim, im Bundesbesitz über. Der ganze hochradioaktive Müll ist ab dem nächsten Jahr, deshalb auch Atommüll für alle, Sache von uns Bürgern, was die Langzeitlagerung und die Kosten angeht. Und Anfang 2017 kommt dann der letzte Streich, da gehen dann alle bundesweiten Atommülllager mit sogenanntem schwachen mittelradioaktiven Atommüll über. Wer von euch hat eine Ahnung, wie viele Fässer befinden sich im sogenannten Kernforschungszentrum Karlsruhe? Ich möchte euch ja nicht mit Zahlen totschlagen, es sind ca. 600.000. Um euch mal eine Vorstellung zu geben. Deshalb, nur als Randbemerkung, ich spreche jetzt heute ausschließlich über den Umgang und die Suche für ein tiefengeologisches oder Lager für den hochradioaktiven Müll. Aber gerade seit 2013 wurde offiziell, Schacht Konrad ist ja vorgesehen für schwachen Mittelradioaktiven. Schacht Konrad, wenn überhaupt mal in Betrieb geht, hat für 300.000 Quadratmeter Platz. Wir haben bundesweit bereits 600.000 Kubikmeter schwachen mittelradioaktiven Abfall. So, wie heißen die neuen Gesellschaften? BFE. Das Bundesamt für Kerntechnische Entsorgung untersteht dem Umweltministerium und ist jetzt die zentrale Behörde, die im letzten Jahr geschaffen wurde, die für alles zuständig ist. Die BGE, das ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die untersteht dem BFE und die macht den praktischen Teil, zusammen mit der GNS, das ist die Gesellschaft für Nuklearsicherheit, die betreiben heute schon die Standortlager und die gehen dann einfach in Bundesbesitz über. Und das heißt jetzt konkret, die Verantwortung und die Kosten zukünftig begannen 2017 und sind 2019 abgeschlossen für den hochradioaktiven Atommüll. Die werden jetzt zukünftig immer die Steuerzahler, die Bürger zu tragen haben und die Konzerne sind raus. Warum sind sie raus? Weil sie es tatsächlich geschafft haben, 2017, wo die Politik Verhandlungen zu den Rückstellungen von 35 Milliarden Euro gemacht hat, eine Fondslösung für sich durchzusetzen, dass sie nur 24 Milliarden Euro in den öffentlichen Fonds für diese Langzeitlagerung einzahlen müssen und dann für alle Zeiten davon befreit werden. Das heißt, Atommüll für alle, Langzeitlagerung auf Kosten für alle, sagen wir so nicht. Und dies, liebe Atomkraftgegnerinnen, Atomkraftgegner, wurde vereinbart, obwohl Klagen der Konzerne noch laufen. Sie haben nur einen Teil der Klagen für geringe Schadensersatzforderungen zurückgezogen. Die größte Klage läuft noch vom Schiedsgericht in den USA von Vattenfall über 5 Milliarden Euro wegen Atomausstieg. Dann gab es die Klage der Konzerne gegen die Brennelementesteuer. Ich nenne es mal so, wegen handwerklichen Fehlern, so schreiben es selbst Zeitungen wie die Frankfurter Rundschau oder die Süddeutsche, die 2011 beim Abschalten der AKWs gemacht wurden, gab es jetzt eine Gerichtsentscheidung, dass teilweise Rückzahlungen von mehreren Milliarden bereits Ende 2017 stattgefunden haben, wo die Bundesregierung wieder an die Konzerne zahlen mussten. Da muss man wissen, dass in den Stäben der Landes- und der Bundesregierung natürlich Atomfachleute der Konzerne drin sitzen und da auch mitmischen. Das war mit der Hintergrund. Dann hatte ich schon erwähnt, der Atomausstieg 2000 mit den Reststrommengen. Wegen diesen Reststrommengen, wo die Konzerne übertragen können von AKW zu AKW, wurde auch in diesem Gerichtsurteil zur Brennelementesteuer die Bundesregierung aufgefordert, bis Ende Juni, also jetzt, ein Gesetz zur Entschädigung der Konzerne vorzulegen. Da geht es auch um mehrere hundert Milliarden Euro, hauptsächlich für Vattenfall und für RWE, wegen dieser Brennelementesteuer. Und das alles wurde verhandelt und der Fonds wurde abgeschlossen, obwohl die Konzerne diese Klagen nicht zurückgezogen haben. Und diese Hörigkeit der Politik, wo inzwischen alle Parteien, Klammer AfD lasse ich hier raus, Aber die ist ja auch Atomkraftbefürworter. Aber die waren dann in dem Bundestag, wo der Fonds abgeschlossen wurde, wo alle Parteien, auch gerade die Grünen, die aus der Anti-AKW-Bewegung entstanden sind, bis hin zu den Linken dann mitmischen. Und deshalb nennen wir das Allparteienkoalition, was wir so nicht akzeptieren. Denn diese Parteien haben sich jetzt ausschließlich wieder zu den Hörigen der Atomkonzerne gemacht. Und das geht nicht. Unsere Forderung ist, weder Kohle noch Atom, erneuerbar ist unser Strom und abschalten sofort.